Zukunft Jugendsport.
Move Inside. Wir sind Caro und Yara und nehmen euch in dieser Sonderausgabe mit in die Welt unserer Move-Kampagne.
Mit Expertinnen aus Forschung und Praxis sprechen wir darüber, wie Bewegung und Sport neue Chancen für benachteiligte Kinder und Jugendliche eröffnen und was Fachkräfte dafür tun können.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Zukunft Jugendsport. Move Inside. Schön, dass ihr dabei seid.
In dieser Sonderreihe unseres Podcasts dreht sich alles um Move, die Bewegungskampagne der deutschen Sportjugend.
Gestartet ist sie 2021, um Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie wieder in Bewegung zu bringen.
Und heute steht Move noch für viel mehr. Wir wollen in diesem Jahr mit Move for All gezielt Kinder und Jugendliche erreichen, die bisher wenig Zugang zu Sport und Bewegung hatten.
Dafür sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über Projekte, die zeigen, wie Bewegung Teilhabe schafft und neue Chancen eröffnet.
Ich bin Yara, die Pressesprecherin der DSJ.
Und ich bin Caro, Vorstandsmitglied der DSJ. Und gemeinsam nehmen wir euch mit zu Ideen und Ansätzen, wie benachteiligte junge Menschen in Bewegung gebracht werden können.
Ganz genau. Und heute geht es dabei um Frauenpower. Denn wir wollen das Thema Mädchenförderung anschauen und haben dazu zwei ganz besondere Gästinnen eingeladen. Und ich würde vorschlagen, Caroline, du stellst mal die erste vor.
Das mache ich sehr gerne. Und zwar sprechen wir mit Johanna Suwelak. Johanna ist Politikwissenschaftlerin und seit 2018 Teamleitung Kinder- und Jugendsport und Jugendsozialarbeit bei der Sportjugend Berlin. Und Kernthemen ihrer Arbeit sind, alle Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen und für ein lebenslanges Sporttreiben zu begeistern. Besonders die, die in Sportvereinen noch unterrepräsentiert sind. Und in ihrer Freizeit ist Johanna ehrenamtliche Trainerin und Jugendleitung für die Mädchenteams beim Kreuzberger Fußballverein FSV Hansa 07.
Und außerdem sprechen wir mit Jana Schulz. Jana ist ehrenamtliches Mitglied der Kommission Mädchenfußball des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen und sie ist Mitglied des DFB Assist Projektteams des FLVW, welcher sich seit 2021 mit der Strategieentwicklung und Umsetzung für Frauen und Mädchen im Amateurfußball beschäftigt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Gewinnung und Bindung von Spielerinnen sowie Gewinnung und Qualifizierung von Trainerinnen und Schiedsrichterinnen. Liebe Caro, du führst das Gespräch gleich mit den beiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich bin gespannt, mit welchen neuen Erkenntnissen du wieder zurückkommst. Viel Spaß!
Ja, hallo Johanna, hallo Jana. Schön, dass ihr da seid zu unserer nächsten Folge Move Inside. Und zum Einstieg würde ich gerne von euch wissen, wenn ihr an ein Mädchen denkt, das durch euer Engagement den Weg in den Sport gefunden hat, welche Geschichte oder Anekdote kommt euch als erstes in den Sinn?
Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich würde direkt daran denken, dass ich in meinem Heimatverein mal einen Tag des Mädchenfußballs organisiert habe, wo wir wirklich mit einer großen Manpower mit den Spielerinnen aus den Mannschaften, die es bei uns gibt, diesen Tag auf die Beine gestellt haben und da verschiedene Sachen durchgeführt haben, wie ein Freundinnen-Turnier und das DFB-Fußballabzeichen konnten die Mädels dort machen. Und da fallen mir direkt so ein paar Kinder ein, die dann anschließend auch direkt bei uns im Vereinstraining gelandet sind und auch wirklich schon jetzt seit Jahren mit dabei sind.
Ja, schöne Geschichte. Johanna, du.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin seit 15 Jahren Trainerin. Ich habe schon so viele Mädchen trainiert. Aber das Schönste für mich ist immer, dass viele von denen immer noch dabei sind, mittlerweile auch Trainerinnen sind. Und dann selber jetzt die jüngeren Mädchen trainieren. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, geht mir absolutes Herz auf. Und ich wünsche mir, dass das immer noch so weitergeht. Und halt die, die jetzt klein sind, später auch bei uns Trainerin werden. Und ich in 10 Jahren auch sagen kann, ha, dich kenne ich, seit du 6 Jahre alt bist.
Ja, dieses Aufwachsen im Verein ist dann, glaube ich, auch echt eine tolle Sache, wenn man die ja begleitet in so vielen verschiedenen Phasen. Johanna, du weißt oder hast ja auch mit Sicherheit mitbekommen, die Move-Studie der DSJ zeigt ja, dass insbesondere Mädchen mit Migrationshintergrund weniger Sport treiben. Und hast du Tipps oder wie gelingt es, dass Mädchen aus Familien mit Migrationshintergrund für den Sport gewonnen werden und dass wir diese Zielgruppe erreichen? Habt ihr da Erfahrungswerte in Berlin?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das sind erstmal Zahlen, die uns wirklich umtreiben sollten, wenn wir sehen, dass Mädchen aus Familien mit wenig Geld und Migrationshintergrund zu so geringerem Anteil im Sport dabei sind und sich auch weniger bewegen. Das macht mich persönlich total traurig. Da frage ich mich schon, wie als organisierter Sport sollten darüber nachdenken, was können wir tun, weil das kann einfach nicht so weitergehen, das geht nicht. Ne? Und ich glaube, ein Problem ist immer noch, dass viele, oder Problem, ich glaube, eine Sache bei Mädchen ist oft, dass sie sehr gerne dahin gehen, wo andere Mädchen schon sind. Und weil es einfach sehr viel weniger Angebote für Mädchen im Sport gibt, führt sich das immer so weiter so fort. Das heißt, sie kommen nicht automatisch zu uns. Wir müssen uns sehr darum bemühen und wir müssen die Angebote schaffen, die sie auch wirklich ansprechen und ihren Bedürfnissen entsprechen. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen aus armutsbelasteten Familien und gerade bei Mädchen auch mit Migrationshintergrund finden die einfach ihre Freundinnen und ihre Freunde nicht so sehr in den Vereinen. Das heißt, dann kommen sie auch weniger mit dazu. Und da einfach tätig zu werden, erstmal in die Schulen zu gehen, mit Jugendfreizeiteinrichtungen zusammenzuarbeiten, also da, wo die Mädchen auf jeden Fall sind, ist auf jeden Fall ein Türöffner. Und dann die Angebote so zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich nicht als Exotin, Ausnahme oder irgendwie was anderes wahrnehmen, sondern als Jugendliche, als Kind, dass sich das dazugehört und das willkommen ist. Und gerade für uns Trainerinnen und Trainer ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, erstmal vorher nachzudenken, was stelle ich eigentlich für Voraussetzungen oder was erwarte ich eigentlich von den Kindern und von den Jugendlichen und von den Familien, die zu mir kommen? Setze ich da vielleicht manchmal Dinge voraus, die manche Kinder gar nicht erfüllen können und für die sie auch gar nichts können? Ja, also ganz egal, was der Hintergrund von der Familie ist. Das Kind sollte willkommen sein und wir sollten alles dafür tun, damit sie dabei bleiben, sich wohlfühlen und im Sport zu Hause sind.
Ja, Jana, wir wissen, dass lediglich 39% der Mädchen im Jahr 2024 Mitglied in einem Sportverein waren, obwohl wir ja auch wissen, dass körperliche Aktivität im Wohlbefinden das Wohlbefinden stärkt und positiv beeinflusst und auch die soziale Eingebundenheit. Die Taten zeigen das, was Johanna gerade ja gesagt hat, dass wir die Angebote für Mädchen differenzierter gestalten sollten und damit wir ja den Mädchen einen anderen Zugang auch noch ermöglichen zum Sport und auch Austritte vorbeugen. Welche Erfahrungen hast du und welche Ideen hast du aus den Vereinen bei euch im Fußballverband, um Mädchen für den Sport zu gewinnen?
Also ich glaube, es ist eben schon ein ganz wichtiger Punkt gewesen, der auch so ein bisschen zwischen den Zeilen rauskam, dass es halt oft auch ein Weg ist, einfach wenn die eh schon Freundinnen im Verein haben, die dann sagen, ey, komm doch mal mit, ist das sicherlich immer ein einfacher Einstieg. Aber es geht natürlich auch darum, gerade die zu erreichen, die das vielleicht nicht haben. Bei uns im Verband gibt es da durchaus ganz, ganz verschiedene Modelle, um irgendwie diese Mädchen zu erreichen. Da gibt es beispielsweise diesen Tag des Mädchenfußballs, wo dann Vereine wirklich diesen Tag planen und auch so gestalten sollen, dass sie gerade Mädchen gewinnen, die noch nicht in einem Verein aktiv sind. Den kann man sehr kreativ gestalten, ob man da jetzt irgendwie ein Freundinnen-Turnier veranstaltet oder ganz andere Sachen sich da einfallen lässt. Ein anderes Projekt, was bei uns läuft, was glaube ich da auch ein sehr, sehr cooler Einstieg ist, ist das UEFA Playmakers-Programm. Da gehen halt viele mit an die Schulen. Man kann es aber auch genauso gut im Verein durchführen. Und da geht es quasi darum, den Mädchen überhaupt einen ersten Kontakt mit dem Fußball zu ermöglichen. Und da wird quasi anhand von einer Disney-Geschichte, die nebenbei immer erzählt wird, und anhand von einem Disney-Film, werden die Mädchen so spielerisch in Trainingseinheiten an den Sport rangeführt. Und da sind auf jeden Fall die Rückmeldungen immer sehr, sehr positiv. Und wir haben durch unser Projekt, in dem wir die Strategie für den Frauen- und Mädchenfußball entwickeln, auch einen relativ engen Austausch mit unseren Kreisen in unserem Verbandsgebiet. Und da haben wir es mittlerweile auch geschafft, dass jeder Kreis probiert, pro Saison ein Projekt umzusetzen. Das kann dann in jedem Kreis, je nach den Rahmenbedingungen, sehr, sehr unterschiedlich gestaltet werden. Da gab es beispielsweise schon Kreise, die große Grundschulturniere veranstaltet haben, auch dann schon zur Schulzeit, um möglichst viele Kinder einfach erreichen zu können. Oder andere, die dann erstmal einen Fragebogen an ihre Vereine geschickt haben und da geguckt haben, sind die Vereine eigentlich offen dafür? Also es geht ja manchmal auch nicht darum, dass man jetzt die Kinder irgendwie in eine reine Mädchenmannschaft bringen muss, sondern manchmal hilft es ja auch, wenn man am Ort ein Fußballverein beispielsweise ist, der schon Jungsmannschaften hat und einfach sagt, ja, wir sind auch offen dafür. Wir schaffen auch Bedingungen, dass halt auch Mädchen sich halt in dieser gemischten Mannschaft wohlfühlen.
Ja, du hast einen Punkt schon angesprochen, Johanna. Vielleicht kannst du da auch aus deiner Sicht, auch als Sportjugend Berlin, nochmal was zu sagen. Und zwar, Welche Rolle spielt oder kann die enge Zusammenarbeit mit Schulen spielen, um Mädchen frühzeitig in Bewegung zu bringen? Gerade wenn man dann jetzt bedenkt, dass Sport treiben bei den Mädchen bei der Freizeitbeschäftigung nur auf Platz 5 ist, bei den Jungen auf Rang 2. Das haben wir ja auch in der MOVE-Studie herausgefunden. Ja, welche Rolle spielt da der Lebensraum Schule?
Jana hat es ja gerade schon gesagt, also in der Schule sind ja die ganzen Kinder und Jugendlichen. Und an die Schulen zu gehen, ist, glaube ich, dann erstmal der erste Türöffner. Also bei uns in Berlin sind eigentlich alle Grundschulen Ganztagsschulen, das heißt, und auch schon seit vielen Jahren. Und Schul-AGs ist schon ein Programm. Also wir haben ein Programm Schule und Sportverein, das schon seit ungefähr 30 Jahren gibt. Und da die Vereine zu motivieren, an den Schulen auch explizite Angebote nur für Mädchen zu machen, ist, glaube ich, erstmal eine sehr, sehr gute Sache. Weil viele Mädchen wollen einfach so einen geschützten Raum, sie wollen was ausprobieren, sie wollen keine blöden Sprüche von Jungs und sie wollen vielleicht auch gerne eine weibliche Trainerin, die sie motiviert und unterstützt und ja, positiv stärkt. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr oder in den letzten Jahren unser Sportkarussell durchgeführt, da sind wir an Grundschulen gegangen mit 6 verschiedenen Sportarten und da haben wir mal 50% der Plätze für Mädchen reserviert, damit von Anfang an halt klar ist, dass alle Kinder daran teilhaben können und die Schulen dann auch ein bisschen ein Auge darauf halten haben sollten, welche Kinder melden sich vielleicht als erstes und welche Kinder muss ich vielleicht nochmal ansprechen und fragen, habt ihr nicht auch Lust mitzumachen? Weil ich glaube, alle, die mit Mädchen zusammenarbeiten, wissen das. Manchmal muss man sie nochmal extra ansprechen und fragen und vielleicht ein bisschen noch mal extra motivieren, damit sie auch dabei sind, aber dann haben sie genauso viel Spaß wie die Jungs und wollen das eigentlich auch, also wollen genauso Sport machen wie alle anderen Kinder auch.
Ja, du hast gerade so im Nebensatz erwähnt, so geschützte Räume schaffen könnte auch eine Möglichkeit sein. Wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, okay, wir sehen auch, dass der Dropout, also das Aussteigen aus dem Sportverein, insbesondere bei jugendlichen Mädchen zu beobachten ist. Welche Rolle kann eben genau diese Gestaltung von Räumen und Zeiten sein, die wir nur für Mädchen schaffen? Wie können die wirken, dass der Dropout ein bisschen geringer wird?
Genau, ja, also ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig ist, dass es da irgendwie gute Rahmenbedingungen gibt. Ich glaube, es ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass es irgendjemanden im Verein gibt, der so der Kümmerer quasi für die Mädchen ist und der sich irgendwie da auch für die Interessen einsetzt. Ich glaube, das fängt von ganz einfachen Sachen an, wie dass man attraktive Trainingszeiten hat, dass man, wenn man dann beim Training auf dem Platz steht und gleichzeitig noch, weiß ich nicht, drei, vier andere Mannschaften auf dem gleichen Platz rumspielen, das dann vielleicht auch einfach mal gerecht aufgeteilt ist, wer da wie viel Platz zur Verfügung bekommt für seine Trainingszeit. Also es ist halt wichtig, dass die Mädels attraktive Trainingszeiten haben. Und dann ist es auch wichtig, dass zu diesen Zeiten, wenn dann beispielsweise ein Platz mit vielleicht vier Mannschaften belegt ist, dass es da halt auch so ist, dass da der Platz einfach gerecht verteilt ist und die Mädels nicht irgendwie so in, ihr spielt jetzt nur da vorne in der kleinen Ecke, weil wir brauchen jetzt gerade die Tore oder wie auch immer, dass es da halt wirklich einfach Leute gibt, die auch ein bisschen drauf gucken und auch für die Mädchen da einstehen. Und gerade vielleicht auch, wenn man da eine junge Trainerin hatte, die ja vielleicht sehr engagiert ist, aber die vielleicht dann auch immer nicht das Standing gegenüber der Herrenmannschaft oder so hat, dass die da halt einfach auch unterstützt wird und gesehen wird. Genau, ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, um auch den Dropout einfach zu verhindern, dass es da einfach Leute gibt, die da ein Auge drauf haben und sich da im Verein drum kümmern.
Johanna, hast du noch Ergänzungen?
Ja, voll. Also mit den Räumen kann ich nur unterstreichen und den Platzzeiten. Das ist gerade in Berlin ein Riesenproblem, weil die Infrastruktur einfach total ausgelastet ist und dann oft, selbst wenn die Vereine jetzt neue Teams oder Angebote für Mädchen aufmachen wollten, die Platzzeiten schon belegt sind von Jungs und Männern. Und ich wünsche mir da einfach sehr, dass die Sportämter, die bei uns die Vergabe machen, da mehr nach Geschlechtergerechtigkeit achten, also darauf achten würden. Das heißt, dass irgendwie nur, weil die Jungs da seit 20 Jahren spielen, der Platz nicht automatisch ihrer ist, sondern dass da eben auch dann Plätze entweder neu geschaffen werden, wäre ja auch mal schön, oder eben so vergeben werden, dass auch für Mädchen und für Frauen da Platz ist. So, ne? Ja, und so Safe Spaces, was du gerade gesagt hast, finde ich auch extrem wichtig. Wir machen das bei uns im Verein zum Beispiel auch so, dass die Mädchen hintereinander trainieren oder gleichzeitig und das schafft ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl und auch so ein ganz anderes Gefühl von ich bin normal und ich gehöre dazu und ich habe Vorbilder so, ne? Das stärkt die total und das macht auch einfach voll viel Spaß und ist voll schön für die zu sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, sondern dass da Ältere sind und Jüngere und sie zu so einer großen Gemeinschaft quasi dazugehören.
Ja, Vorbilder, Johanna, das ist super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil Vorbilder spielen ja einfach eine große Rolle im Sport. Und Jana, du hast es auch schon so ein bisschen gesagt, wenn da dann irgendwie eine junge Trainerin ist oder eine Trainerin, dann macht das auch nochmal was mit den Spielerinnen. Wie geht ihr denn beim FLVW mit dem Thema Trainerinnenförderung um? Also Vorbilder schaffen, die Mädchen anleiten.
Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal ein Riesenthema, überhaupt Trainerinnen zu gewinnen, damit die dann auch Vorbilder für ihre Spielerinnen sein können. Ich glaube, dass es immer schwieriger wird, da auch Leute einfach fürs Ehrenamt zu begeistern, und dass vielleicht manchmal auch die Hürden einfach da hoch sind. Aber wir sagen halt immer wieder, es ist total wichtig, wenn wir gute Angebote haben wollen, dass wir halt auch qualifizierte Trainerinnen haben. Und da gibt es halt verschiedene Angebote. Das fängt mittlerweile bei den ganz Jungen mit einem Kindertrainerzertifikat an, wo man wirklich mit 20 Lerneinheiten erstmal ein sehr niedrigschwelliges Angebot hat, was auch für die Trainer, die sich da qualifizieren, erstmal kostenlos ist, weil die Bundesliga-Vereine in unserem Verbandsgebiet da quasi Gelder in den Topf einzahlen, sodass diesen jungen Trainerinnen beispielsweise oder vielleicht auch Müttern von Kindern, die sich das vielleicht so nicht zutrauen würden, einfach ermöglicht wird, halt da erstmal ein Angebot zu haben, um da einzusteigen und in dieses Traineramt vielleicht auch reinzuwachsen. Genauso gibt es dann beispielsweise ja auch Angebote, die über die Schulen laufen, wie der DFB Junior Coach, was sicherlich für junge Mädchen auch ein guter Einstieg sein kann, in das Traineramt irgendwie reinzuwachsen. Und bei uns im Verband ist, glaube ich, auch ein großes Thema die Only Women Lehrgänge, wo dann wirklich halt Lehrgänge nur für Mädchen angeboten werden, sodass die sich da halt auch wieder in einem Rahmen, wo sie sich wohlfühlen, einfach dieser Thematik nähern können.
Ja, total spannend, weil ich das auch jetzt schon immer mal wieder festgestellt habe, dass das so dieses unter sich sein auch manchmal ganz gut ist, um auch mal ein bisschen so, ja, einfach so ein Safe Space zu haben. Johanna, jetzt haben wir von Jana die Fußballperspektive gehört. Hast du noch Tipps, wie ihr als Sportjugend, sportartenübergreifend sozusagen damit umgeht? Ich mache es mal größer, Engagement zu fördern von jungen Frauen.
Ja, wir sind gerade dabei, so ein bisschen da was aufzubauen und würden gerne so ein Netzwerk dann auch schaffen. Es ist aber natürlich auch ein bisschen Arbeit, sage ich mal. Es ist nicht so einfach, zusätzlich zu dem Engagement von den Leuten, sie auch noch für ein Netzwerk zu begeistern. Aber es ist mir auf jeden Fall ein ziemlich großes Anliegen. Und grundsätzlich wollte ich nochmal sagen, Vorbilder, glaube ich, sind so wichtig, nicht nur allgemein für Frauen, sondern weil wir eben auch über Mädchen mit Migrationshintergrund gesprochen haben. Wenn man sich mal, also wenn man mal drüber nachdenkt, welche berühmten Sportlerinnen oder Trainerinnen kennen wir eigentlich, die einen Migrationshintergrund haben? Also sei es, dass sie POC sind oder dass sie türkisch oder arabischen Hintergrund haben. Ich glaube, da müssen alle erstmal richtig lange nachdenken und das zeigt schon ein Problem, ne? Dass wir halt quasi, also wenn die überhaupt nicht existieren in der Vorstellungswelt von den Mädchen, dann kommen die natürlich auch viel weniger in den Sport und das zieht sich dann einfach so nach. Und ich glaube, da müssen wir als organisierter Sport insgesamt noch viel, viel besser werden und von vornherein alle mitnehmen, damit sie nachher auch irgendwo bei Olympia dabei sind.
Jetzt kommt ihr aus zwei sehr unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten oder geografischen Gegebenheiten, so würde ich es mal nennen. Johanna, du in Berlin, bunt, vielfältig und irgendwie eine Metropole, eine Großstadt. Jana, du aus Westfalen, eher ländlich geprägt mit so ein paar größeren Städten. Daher meine Frage an euch beide und wahrscheinlich entweder habt ihr Ähnlichkeiten oder es sind auch Unterschiede da. Welche besonderen Herausforderungen und Chancen seht ihr in eurem jeweiligen räumlichen, geografischen Gebiet für die Mädchenförderung?
Ich fange mal an, weil ich komme ja gebürtig aus Westfalen.
Ah, klasse.
Deswegen kenne ich, glaube ich, die andere Perspektive vielleicht auch. Nein, aber Scherz beiseite. Ich glaube, der Vorteil von der Metropole ist, dass einfach alles so eng aneinander ist, ne? Und Mädchen zwar manchmal weitere Wege haben zum Sportverein als Jungs, weil nicht jeder Sportverein vielleicht ein explizites Mädchenangebot hat, aber für die meisten wird doch in relativ naher Umgebung noch ein Angebot zu finden sein, so. Und auch so der Spielbetrieb lässt sich natürlich viel einfacher organisieren, wenn in einer Großstadt als auf dem Land, würde ich einfach mal schätzen. Aber das, was ich eben schon angesprochen habe, das große Problem bei uns ist die Infrastruktur. Und wenn ich mal irgendwo auf dem Land unterwegs bin, dann kriege ich immer große Augen, wenn ich sehe, was für Sportanlagen da stehen. So. Und wie bei uns, die nicht nur oft in einem sehr schlechten Zustand sind, sondern die einfach aus allen Nähten platzen und alle froh sind, wenn sie überhaupt am Wochenende Spielzeiten haben für alle Teams. Oder wir haben Wartelisten teilweise im Berliner Sport, die sind Kilometer lang, ja, weil man die ganzen Kinder gar nicht aufnehmen kann. Und das ist natürlich, wenn man unterrepräsentierte Kinder und Jugendliche erreichen will oder wenn man Vereine motivieren will, besonders was zu tun für die Kinder und Jugendlichen, die noch nicht im Verein sind, ist es natürlich besonders schwierig, weil die sagen, ja, hallo, ich muss mich erstmal um die kümmern, die sowieso schon da sind. Das heißt, da haben wir echt eine riesen Herausforderung und gleichzeitig, wie du ja am Anfang schon sagtest, wissen wir, dass das gerade Kinder und Jugendliche sind oder auch Mädchen aus Familien mit weniger Geld. Das heißt, eigentlich sollten wir uns um die besonders kümmern. Und das tut mir dann manchmal weh, dass es wahnsinnig schwierig ist, das unter einen Hut zu bringen, beziehungsweise die Vereine so zu motivieren und zu unterstützen, dass sie das auch schaffen, was wir von ihnen erwarten.
Danke. Und Jana, jetzt deine Perspektive.
Ja, also ich sehe auf jeden Fall, das ist, was eben schon am Anfang angesprochen wurde. Wir haben halt einen deutlich größeren Raum, der da irgendwie abgedeckt wird. Und da gibt es schon Herausforderungen, wo es dann einfach auch darum geht, irgendwie auch attraktive Wettbewerbsformen zu finden, weil zum Teil da wirklich schon Probleme sind in den Kreisligen, dass da Mannschaften halt vielleicht 80 Kilometer bis zum Auswärtsspiel fahren müssen, weil halt in diesem Umkreis vielleicht einfach nicht die Anzahl an Mannschaften vorhanden ist, die man jetzt für so eine Liga braucht. Und das stellt die Vereine natürlich oft auch vor Herausforderungen. Da braucht man dann schon Eltern, die da mitziehen und auch Kinder damit zu spielen, einfach transportieren oder so, die das unterstützen. Und das sind ganz, ganz klar da irgendwie Probleme. Was aber, glaube ich, schon ganz gut läuft, dass mittlerweile viele Kreise und Vereine da auch umdenken und halt auch sagen, wir wollen aber irgendwie eine attraktive Wettbewerbsform und wir schließen uns da einfach zusammen und nehmen vielleicht auch mal den weiteren Fahrtweg auf uns, um aber trotzdem irgendwie ein attraktives Angebot den Mädchen bieten zu können. Das ist vielleicht manchmal wirklich auch der Vorteil, denn im ländlichen Raum, da kennt vielleicht auch der ein oder andere sich besser untereinander oder treffen sich da nochmal privat, obwohl sie eigentlich aus unterschiedlichen Vereinen kommen und stellen vielleicht auch fest, ey, wir haben ganz gleiche Probleme, und können sich da vielleicht auch gut austauschen. Ich kann nicht beurteilen, wie das manchmal in Berlin immer so unter den Vereinen ist. Ich stelle es mir halt vielleicht auch etwas anders vor, weil einfach ja deutlich mehr Leute irgendwie auf einem engeren Raum auch einfach sind, wo man vielleicht nicht den Nachbarn aus dem Nachbardorf kennt oder so. Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, dass man halt die Herausforderungen irgendwie annimmt und über Netzwerke und Austausch halt einfach versucht, da Hürden abzubauen und vielleicht auch mal neue Wege zu gehen.
Ich kann sagen, wir haben bei uns im Mädchenfußball haben wir ein total nettes Netzwerk. Also da kenne ich super viele Leute aus den anderen Vereinen und da tauscht man sich aus und hat einen eher freundschaftlichen Umgang. Das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich das auch immer besonders schön beim Mädchensport. Also gefühlt sind da weniger Aggressionen und weniger, ja, so Macho-Gehabe und eigentlich immer ganz nett, mich mit den anderen so zu treffen, informell.
Ja, und Johanna, ich hoffe, du hast das auf jeden Fall mitgenommen, was Johanna nämlich erzählt hat, dass die Bundesligisten und Zweitbundesligisten da Ausbildungen fördern. Also zumindest für den Fußball, vielleicht kriegt man sie dazu, das sportartenübergreifend zu machen, um da was Gutes zu tun für den Mädchensport allgemein. Aber ihr habt ja auch Bundesligisten vielleicht in anderen Sportarten in Berlin, oder nicht nur vielleicht, das weiß ich ja. Das heißt, da könnt ihr ja mal ein bisschen graben. Das scheint ein Erfolgsrezept zu sein. Ja.
Sehr interessant, ja.
Ja. Ich komme schon zu meiner vorletzten Frage an euch beide. Und zwar, was würdet ihr jetzt einem Verein raten, der heute mit Mädchenförderung anfangen möchte, aber noch keine Strukturen dafür hat?
Ich würde denn erstmal raten, wirklich eine Person zu bestimmen, die sich da wirklich drum kümmert und die da auch mit dem Herzen hinterher ist, weil das kann langwierig und anstrengend sein. Und dann würde ich versuchen, einen Raum zu schaffen, wo die Mädchen sich wohlfühlen und erstmal versuchen, die Mädchen zu erreichen, die einfach in der Umgebung schon da sind. Also sei es über die Schule, sei es über Freizeiteinrichtungen oder Kitas, je nachdem, welches Alter man da anspricht. Und dann würde ich versuchen, was aufzubauen von klein auf, was sich irgendwann selber trägt. Also von Anfang an mitzudenken, Trainerinnen mit auszubilden oder zu qualifizieren, Jugendliche da mitzunehmen. Und vor allen Dingen das auch gut zu kommunizieren im Verein und hartnäckig zu sein, also auf gar keinen Fall aufzugeben. egal woran man da gerade irgendwie knapst, aber immer wieder zu sagen, so, ja, aber wir wollen ja gerne die Mädchen fördern und das heißt, wir müssen auch und dann sollten wir auch und das heißt aber, also da wirklich die Politik der gesprungenen Schallplatte. Ja.
Jana, was würdest du dem Verein als Tipp geben?
Ich glaube, dass Johanna gerade schon ganz, ganz viel Wichtiges einfach gesagt hat. Also es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass am Anfang da erstmal Leute gefunden werden, die sich das wirklich so auf die Fahne schreiben und die da hinterher sind und da wirklich aktiv dran sind. Und je nachdem, wie viel Erfahrung diese Personen auch mitbringen, dass sie da einfach auch Unterstützung bekommen. Weil oft ist es halt auch schwer, wenn man dann irgendwie so Einzelkämpfer im Verein ist. Und da ist halt einfach wichtig, dass da alle auch irgendwie das so ein bisschen sich ins Bewusstsein immer wiederholen, dass es schon auch wichtig ist, da einfach auch Angebote zu schaffen. Und dann in der Regel hat sich, glaube ich, in vielen Projekten bei uns gezeigt, wenn ich dann ein Angebot schaffe, was irgendwie attraktiv ist, wo ich eine Trainerin oder einen Trainer habe, der da wirklich auch für brennt, dass die Mädels, die kommen dann schon. Also die Gewinnung der Mädels ist oft gar nicht so das große Problem, sondern eher wirklich die Leute zu haben, die dahinter stehen und sich darum kümmern, dass das wirklich auch zu einem langfristigen Angebot wird.
Ja, ich finde, mit den Tipps kann auf jeden Fall jeder Verein starten, der das hier hört, jeder Mensch, der da gerne im Sport die Mädchenförderung anstoßen möchte. Und meine Abschlussfrage ist jetzt, wenn wir uns, ich sag mal, in 4 Jahren, entweder bei einer, weil ihr beide aus dem Fußball kommt, bei der Frauen-Europameisterschaft treffen oder vielleicht bei den World Games, wer weiß, und wir nochmal zu uns zu diesem Thema treffen würden. Wir drei sind in einem Netzwerk. Woran würdet ihr erkennen, dass die Programme zur Mädchenförderung erfolgreich waren und sind?
Also ich glaube, ganz einfach erkennt man das daran, dass wir mehr Mitglieder haben, die weiblich sind, zwischen 0 und 18. Das macht mich jedes Jahr traurig, wenn ich die Mitgliederstatistik von uns vom LSB auswerte und sehe, wie viel mehr Jungs oder wie der Anteil der Mädchen im Vergleich zu den Jungs ist. In jedem Alter übrigens, auch bei den 0- bis 6-Jährigen, sind mehr Jungs im Verein als Mädchen. Und das kann eigentlich nicht sein. Ja, wenn wir da mal auf ein 50-50 kommen würden, ich finde, dann wären wir einen Schritt weiter, ja.
Sehr schön. Jana, wie ist es bei dir?
Also ich würde es auch gerne daran festmachen, dass man einfach ein flächendeckendes Angebot hat, dass man wirklich irgendwie so auf der Landkarte auch sagen kann, wir haben irgendwie überall Angebote und haben da nicht Bereiche, wo wir sagen müssen, so ja, irgendwie haben wir das Gefühl, in dem Bereich ist es sehr schwierig, auch Angebote zu finden. Und ich gehe auch davon aus, es war ja ein bisschen auf die Europameisterschaft bezogen, wenn wir halt es schaffen, da eine breite Basis aufzubauen, dass hoffentlich am Ende unsere Frauen dann da auch erfolgreich einfach spielen, weil ja schon auch oft gesagt wird, wir brauchen eine breite Basis, damit halt auch oben die Spitze funktionieren kann.
Ja, ich würde ergänzen, dass wir uns nicht nur zu dritt treffen im Netzwerk, sondern wir ein größeres Netzwerk haben und wir dann ganz viele engagierte, junge und jung gebliebene Frauen zusammenbringen und ja, uns gemeinsam über die Erfolge freuen, die wir bis dahin erreicht haben. Dann vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für unseren Podcast und eure Einblicke in eure Arbeit zur Mädchenförderung. Ich hoffe, es hat alle inspiriert, die das hören. Und ich freue mich auf alles, was ihr beide noch entwickeln werdet und wir das ja mitbekommen und mitbegleiten dürfen.
Sehr gerne.
Das war die dritte Folge Move Inside unseres Podcasts zur Move-Kampagne in diesem Jahr. Spezielles Ausgabeformat zum Thema Mädchenförderung. Wir sprechen ja darüber, wie man im Rahmen von Move for All alle, wirklich alle in den Sportverein integrieren kann. Welche Ansätze, welche Ideen, welche Voraussetzungen gibt es, auch die Personengruppen anzusprechen, die vielleicht noch nicht so häufig im Sportverein zu finden sind. Und in dieser dritten Folge ging es vor allem um die Mädchenförderung, um die Fragen, wie kann man Mädchen animieren, in den Verein zu kommen, wie kann man Mädchen halten, wie kann man sie ansprechen. Und ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel gehört und gelernt. Wir freuen uns auf alle Fälle auch über euer Feedback. Wenn ihr uns mitteilen wollt, Kritik, Lob, Ideen, kreative Ansätze, dann meldet euch doch gerne. Schreibt uns unter info@dsj.de. Und ansonsten freuen wir uns schon ganz bald auf die vierte Folge. Macht's gut, bis dann!